RD. Jinns. Hörspiel in 6 Kapiteln nach dem gleichnamigen Roman von Fatma Aydemir. Kapitel 4. Sevda.
Mami, bitte nicht traurig.
Sein. Bitte nicht traurig sein, heißt das. Da muss ein Sein hin, Cem. Sprich nicht wie ein Ausländer.
Es ist das zweite Mal, dass Sevda eine Tasche liegen lässt. Eine wichtige Tasche. Dieses Mal waren die Pässe für sie und ihre Kinder, Cem und Bahar, in ihr. Die erste Tasche war ein Geschenk ihres Babas, der jetzt tot ist. Den sie jetzt in Wahrheit nicht zum ersten Mal verloren hat. Damals, als sie mit 12 von ihren Eltern in Karlida zurückgelassen wurde und der Rest der Familie nach Deutschland zu Hüseyin durfte.
Du bist nun ein großes Mädchen und musst auf dich selbst aufpassen. Traue keinem Mann. Sie wollen alle dasselbe und du darfst es ihnen auf keinen Fall geben. Sonst wirst du umgebracht, zerstückelt und versteckt.
Ich werde nach Deutschland zur Schule gehen und eine Geschäftsfrau werden.
In der Türkei hat heute die Armee die Macht übernommen. Der Putsch verlief nach den vorliegenden Informationen bisher unblutig.
Unsere Verfassung berechtigt die Armee zum Eingreifen.
Istanbul heute Morgen, wenige Stunden nach dem Militärputsch. Einheiten der Armee halten in allen größeren Städten des Landes
den bis dahin glücklos regierenden Süleyman Demirel und Oppositionsführer Ecevit stellt er zeitweise unter
Der Militärputsch ist Höhepunkt einer monatelangen innenpolitischen Krise.
Trotz kräftiger Finanzspritzen der NATO-Verbündeten ist keine Besserung der Wirtschaft.
Eine Terrorwelle von links und rechts hat in diesem Jahr bereits etwa 2000 Todesopfer gefordert.
Als im September 1980 das Militär die Herrschaft im Land übernahm, traf endlich die Nachricht ein, dass Hüseyin sie holen kommen würde.
Papa und ich nahmen den Zug nach Istanbul. 2 Tage und 2 Nächte lang fuhren wir gemeinsam durch mal grüne, mal steinige Landschaften. Wir spielten Spiele, lachten zusammen. Nach der Einfahrt in den Bahnhof Haydar Pascha spendierte mir Baba eine weiße Handtasche aus Leder. Sie war nicht groß, aber sehr schick. Am nächsten Morgen fuhren wir zum Flughafen. Als wir schon im Flugzeug saßen, merkte ich, dass ich meine erste Tasche im Taxi liegen gelassen hatte.
Mach dir nicht daraus, Sevda. In Deutschland gibt's noch viel schönere Taschen. Wir kaufen dir einfach eine neue.
In Deutschland angekommen, verschwand dieser Vater, der dich sonst fest an sich drückte und küsste, ruckartig aus deinem Leben. Die Wärme in seinen Augen wich einer Verbohrtheit und er sah unendlich alt aus.
An seine Stelle trat ein anderer Mann, einer, der zur Begrüßung höchstens mit dem Kopf nickte. Und jetzt ist Baba tot und wir auf dem Weg zu seiner Beerdigung. Eine neue Handtasche habe ich nie bekommen. Wo ist meine Tasche? Cem, hast du sie gesehen? Cem! Du bleibst bei deiner Schwester. Ich schaue, ob ich die Tasche im Taxi liegen gelassen habe.
Aber die liegt doch zu Hause.
Wie bitte?
Auf dem Stuhl in der Küche. Ich habe sie da gesehen, bevor wir rausgegangen sind.
Und wieso hast du nichts gesagt? Da sind unsere Pässe drin. Wie sollen wir ohne Pässe reisen? Sag's mir, Cem. Wie sollen wir ohne Pässe ins Flugzeug kommen?
Er sieht ängstlich aus. Er ist erst 10. Aber er weiß genau, was jetzt kommt.
Wir sagen einfach, wir haben sie vergessen zu Hause. Wir sagen Entschuldigung.
Ach ja? Du denkst, man sagt Entschuldigung und dann ist alles in Ordnung? Dann bist du aber ein sehr dummer Junge. Wegen deiner Dummheit werden wir die Beerdigung von Opa verpassen. Weißt du, was das heißt?
Du denkst, das ist wichtig, dass er weiß, dass dieses Wort überhaupt nichts bringt. Nicht jetzt und nicht in seiner Zukunft. Er muss es lernen.
Deutschland hatte auch meine Mutter verändert. Seit ich zum ersten Mal die Wohnung in Rheinstadt betreten hatte, beäugte mich Mama so, als sei ich ein unwillkommener Gast. Vielleicht war es normal, dass wir uns nach 2 Jahren fremd geworden waren. Sie war immer schon streng. Nun war sie hart geworden. Lass uns spazieren gehen.
Wir waren doch gestern schon bei Aldi.
Nein, ich meine nicht zu Aldi, Anne. Ich meine einfach so spazieren gehen.
Wie? Einfach so? Weißt du denn nicht, dass mein Kreuz wehtut?
Ach so. Dann gehe ich alleine.
Na klar gehst du alleine, Sevda. Kennst dich ja hier aus. Sprichst ja die Sprache. Wirst sicher von irgend so einem Hans entführt und vergewaltigt und in Stücke gehackt werden. Häng die Strickjacke zurück, bevor ich einen Nervenzusammenbruch kriege.
Dieser Blick von Emine änderte sich in all den Jahren nie. Immer misstrauisch, immer nach Fehlern suchend. Sie wollte nicht gesehen werden. Am besten sollte niemand mitbekommen, dass sie überhaupt existierte, hier in Deutschland.
Ich konnte es ihr nie recht machen. Irgendwann kamen Nachbarinnen zu Besuch, eine Familie aus Hatay. Latifetese und ihre Tochter Hava umarmten uns so fest und innig, als seien sie Verwandte.
Was machst du hier so den ganzen Tag? Wie nicht?
Na, ich gehe zur Schule, Mädchen.
Was soll ich sonst machen?
Wie, die schicken dich nicht?
Na warte,
wir werden schon eine Lösung finden. Du gehst uns sonst noch eine dieser Bude.
Hava glich keinem Mädchen, das Sevda bisher gekannt hatte. Umso größer war die Freude, dass Hava bald schon alle paar Tage bei ihr vorbeischaute.
Da ist so ein Typ, Mahmud. Meine Güte, Sevdacim. Er ist ein richtiger Giro. Ich sag's dir. Er besitzt eine einzige 501. Und die zieht er jeden verdammten Tag zur Schule an.
Und weißt du, was er drunter trägt? Schwarze Lederschuhe. Die, die vorne spitz zulaufen. Ja, zu hellen Jeans.
Wenn ich mir die Typen in der Schule anschaue, dann sind die Türken wirklich die Schlimmsten. Weißt du, die Italiener haben wenigstens Geschmack. Sie müssen nicht viel Geld haben, um gut auszusehen. Im Ernst, da schämt man sich ja dafür, eine Türkin zu sein.
Aber du bist doch gar keine, oder?
Was meinst du, Kleines?
Nichts, Entschuldigung, ich meinte nichts.
Doch, du meinst, weil wir nicht Muslime, sondern Christen sind, ja?
Nein, nein.
Doch, genau das meinst du.
Du verstehst mich falsch, Hava. Ich meine, weil ihr unter euch Arabisch sprecht, du und deine Mutter, deshalb.
Also hör mal, Mädchen. Sag mir ja nicht, was ich bin und was ich nicht bin, ja? Reicht es nicht, dass sie uns auf der Straße scheiß Türken geht zurück hinterherrufen? Ha?
Wer macht denn sowas?
Ah, Sevdacim. Du hast echt keine Ahnung, oder? Sitzt den ganzen Tag in der Bude und weiß nicht, was da draußen los ist. Und überhaupt... Weißt du denn nicht, was man über euch sagt? Hm? Man nennt euch Bergtürken. Ja, das klingt wie eine Mischung aus Bergziege und Mensch, oder? Und bloß weil du deine Bergziegensprache verlernt hast, macht dich das nicht weniger zur Ziege, Sevda. Merk dir das. Wir sind hier in Deutschland. Und den Deutschen hier ist scheißegal, wie viele Sprachen wir sprechen oder zu wem wir beten. Sie sehen uns als Scheißtürken, also sind wir Scheißtürken. Fertig.
Da wusstest du, dass du nie wieder irgendwem erzählen würdest, wo deine Familie herkam.
Ich habe eine Idee!
Was soll das sein?
Wir werden sehen, Kleines. Meinem Vater scheint zu schmecken. Scheiße, was machst du?
Entschuldigung, boah, dieses Zeug schmeckt wie Benzin. Wer trinkt sowas freiwillig?
Oh, scheiße, Mädchen. Oh, das brennt ja richtig im Hals. Hier, Sevda Jim, zieh mal. Nein. Nein, du musst lernen, Rauch sanft einzuatmen. Du ziehst zu stark. Komm, ich zeig dir was.
Hava nahm einen langen Zug von der Zigarette, an deren Filter schon der Abdruck des pinken Lippenstiftes haftete. Sie behielt den Rauch in sich. Ihr pinker Mund näherte sich Sevdas Mund. Ihre Lippen berührten sanft Sevdas Lippen. Und langsam ließ Hava den warmen Rauch in Sevdas Kehle gleiten, als würde Sevda einen Geist eingehaucht bekommen.
Ab da war es geschehen. Hawa wusste nicht nur, was sie selbst vom Leben wollte, sie wusste auch, was alle anderen Menschen wollten. Und so eröffnete sie meiner Mutter eines Nachmittags ganz beiläufig, dass es ein neues Programm der Bundesregierung gab, das Ausländerfamilien monatlich Geld zahlte, wenn sie ihre Kinder in den Deutschkurs schickten.
Wäre das nicht etwas für Sevda?
Ich weiß nicht, was Hüseyin dazu sagen würde.
Aber Emine These, wenn du es für richtig hältst, kannst du doch sicher deinen Mann davon überzeugen. Wer, wenn nicht du, hat das Sagen, hm? Und was soll es schaden, ein paar extra Mark für die Haushaltskasse zu verdienen?
Du hast recht, Hawalein.
Ich sah Hawa nicht mehr so oft. Irgendwann ging ich sie besuchen.
Sie hatte rot geweinte Augen.
Ihre Eltern hatten wie viele andere beschlossen, zurück in die Türkei zu ziehen.
Es war 1984 und Deutschland zahlte freiwilligen Rückkehrern Geld. So viel Geld, dass sie sich in der Heimat ein eigenes Haus kaufen konnten.
Hawa war in Deutschland, seit sie 10 war.
Sie tat so, als könnte sie bleiben, wenn sie wollte. Als sei es ihre eigene Entscheidung zu gehen.
Sie wollen uns nicht in diesem Land. Lieber gehe ich freiwillig, bevor sie uns wegjagen.
Niemand hatte mir je scheiß Türke hinterhergerufen. Niemand hatte mich jemals schlecht behandelt. Na gut, die Deutschen waren nicht gerade die freundlichsten, aber so waren sie auch untereinander. Noch verstand ich nicht, was Hawa meinte.
Ich möchte dir ein Kleid schenken.
Die Sache stinkt. Du kannst förmlich riechen, dass die Sache einen Haken hat.
Ich will das hier.
Am Samstag kam ein Ehepaar zu Besuch, das sie noch nie gesehen hatte. Hinter ihnen ihr Sohn.
Etwa mein Alter.
Sevda schlich zur Wohnungstür, um die Schuhe der Gäste zu begutachten. Die braunen Schuhe mit den eingetretenen Fersen gehörten zweifellos dem anderen Vater. Die Halbschuhe mit den Absätzen der Mutter. Übrig blieben nur ein paar schwarze Lackschuhe, die vorne spitz zuliefen. Zu Jeans.
Ich will ihn auf keinen Fall.
Warum nicht? Er ist ein gut aussehender junger Mann, hat Arbeit. Glaubst du etwa, du findest was Besseres?
Sie wollte doch so dringend weg von hier. Heiraten war nun mal der einzige Weg, der hier rausführte.
Also zog ich mein himmelblaues Kleid schon 2 Samstage später wieder an, als ein anderes Paar zu Besuch kam. Diesmal brachten sie einen Neffen mit. Er trug sportliche Schuhe. Ich blickte schüchtern weg, als er mir bei der Begrüßung in die Augen sah. Nicht auf mein Kleid, nicht auf meine Hüften, sondern direkt in meine Augen. Zum Abschied blickte ich zurück. Ich hielt seinem Blick stand und wusste, den hier will ich wiedersehen.
Und so kam Ihsan schon am nächsten Wochenende wieder. Mit seinem schwarzen Opel Manta. Aus einem Ort namens Salzhagen. 5 Stunden Fahrt, bloß um Sevda zu treffen.
Hallo.
Hallo. Wie war deine Fahrt? Bist du müde?
Nein.
Ach so. Du fährst wohl gerne Auto.
Ja.
Sind deine Eltern ohne dich in die Türkei zurückgekehrt?
Ja.
Wolltest du nicht mit?
Nein. In der Türkei gibt es nichts. Hier habe ich ein Auto und einen Job.
Verstehe. Fühlst du dich nicht manchmal allein dort in Salzhagen?
Manchmal. Ich treffe draußen Freunde. Aber in meiner Bude ist es sehr einsam. Mein Onkel sagt deshalb, ich soll heiraten. Aber ich bin ehrlich, ich will gar nicht unbedingt. Also, ich meine, ich will schon. Aber nicht einfach irgendeine.
Klar, ich will ja auch nicht einfach irgendwen.
Eine Woche später telefonierten sie. Und 2 Wochen später kam Ihsan mit 2 Verlobungsringen zurück.
Wenn die Hochzeit schon im Juni ist, verpasse ich meine Prüfung. Ich will den Hauptschulabschluss machen. Kann ich die Prüfung in Salzhagen nachholen?
Natürlich. Schulen gibt es überall.
Die Hochzeit war kurz nach Sevdas 18. Geburtstag. Emine hielt den 8 Monate alten Ümit im Arm. Peri und Hakan winkten ihnen zu. Hüseyin stand etwas abseits vom Rest der Familie. Sevda sah ihn aus dem Autofenster heraus, wie er sich eine Zigarette anzündete.
Spät in der Nacht kamen wir in Salzhagen an. Die Dachgeschosswohnung war schweinekalt und total verdreckt. Ich musste mich zusammenreißen, um nicht sofort loszuheulen.
Die ersten Tage ihrer Ehe verbrachte Sevda damit, ihre Wohnung mit Chlorreiniger zu putzen.
Wann melden wir mich zur Schule an?
Welche Schule?
Na, die Schule für meinen Abschluss.
Warum hast du geheiratet, wenn du zur Schule gehen willst?
Darauf gab es keine Antwort. Es ist einer dieser Abende, die ihr ganzes Leben wie eine Aneinanderreihung falscher Entscheidungen aussehen lassen. Die letzten Jahre hat Sevda kein einziges Wort mit ihrem Vater gesprochen. Nur Peri oder Hakan am Telefon ausgefragt, wie es ihm geht.
5 Jahre.
Ihr war gar nicht klar, dass die Funkstille schon so lange dauert. Sie weiß überhaupt nicht, wie ihr Vater zuletzt aussah. Was er in den letzten Jahren gemacht hat.
5 Jahre. 5 Jahre.
Die Einsamkeit nahm stetig zu in dieser Wohnung in Salzhagen. Ihsan kam immer seltener nach Hause. Sein Weg von der Arbeit führte über die Kneipe.
Irgendwann beschloss ich, selbst gegen die Einsamkeit meiner Abende vorzugehen. Ich setzte die Pille ab und zeugte mir meine eigene beste Freundin. Bloß wurde es dann ein Freund. Ich nannte ihn Cem, wie Zusammenkunft, wie Menschenmenge, weil wir beide nun eine Clique bildeten, die kleinste Clique der Welt. Kaum fing Cem an, seine ersten Sätze zu sprechen, wuchs schon ein neues Kind in meinem Bauch heran. Bahar, Frühling. Ich nannte sie so, weil die dunklen Monate meines Lebens nun zu Ende sein sollten. Mädchen muss man Mut zusprechen. Mädchen muss man beibringen, Nein zu sagen, sonst werden sie nie ihr eigenes Leben leben.
Aber wie war all das zu schaffen? Sie wurde laut, sie wurde aufbrausend. Sie ertappte sich, wie sie Cem auf die Finger schlug, wenn er verbotene Dinge tat.
Die Ausschreitungen gegen Ausländer in mehreren Bundesländern reißen nicht ab, besonders im Sächsischen.
Die Ausschreitungen gegen Ausländer haben bei allen Parteien Bestürzung ausgelöst. Für die Bundesregierung ist das, was sich am Wochenende in Hoyerswerda und anderen.
Auch heute Nachmittag liegt die Thomas-Münzer-Straße im Sächsischen Hoyerswerda unter einer Festung.
Wohnungen der Ausländer mit Steinen und Molotow-Cocktails attackiert. Hetz- und Neonazis haben nach Polizeiangaben gedroht, ihre Angriffe so lange fortzusetzen, bis der letzte Ausländer die Stadt verlassen hat.
Ich kann doch nicht alle Menschen hier aufnehmen, das geht absolut nicht.
Wir kriegen das Rostock gegen Ausländer, das stimmt gar nicht. Wir haben das gegen die Sauerei.
Dass wir froh sind, dass die raus sind hier, die Ausländer.
Die Stadt und alles kann reden, aber das dauert ewig. Aber wenn sie mit Gewalt auftreten, dann wird es innerhalb von
Als Kapitulation der Politik möchte ich die Verlegung der Asylbewerber nicht bezeichnen. Es war also eigentlich mehr eine Schutzmaßnahme.
Denn in Hoyerswerda wird das Konzept national befreiter Zonen Wirklichkeit.
Das ist ja nicht bis hier in Hoyerswerda, Bautzen, Potsdam und Dresden, Leipzig.
Die Politiker haben noch immer kein gültiges Konzept für die Lösung des.
Wie war ich bloß hier gelandet? Mit 22. Aufgespießt von 2 lebenslangen Verpflichtungen in einem Land, in dem sie im Fernsehen zeigten, wie Neonazis ein Flüchtlingsheim in Brand steckten. Wo doch alles, wovon ich geträumt hatte, eine Karriere gewesen war, eine eigene Handtasche, ein selbstständiges Leben.
Du träumst und träumst, Sevdam. Eines Morgens wirst du aufwachen und dein Leben verfluchen. Alles nichts zu tun hat mit dem, was du dir erträumt hast. Das Geld war immer knapp.
Könntest du mich in der Wäscherei empfehlen, Nedemann? Da, wo du arbeitest?
Ich weiß nicht, ob sie gerade jemanden suchen. Ich glaube, es ist nichts frei.
Vielleicht gehe ich mal hin und frage selbst nach?
Nein, das würde ich nicht tun. Du willst den weiten Weg doch nicht umsonst machen.
Zelda begriff nicht, warum Neriman so ausweichend reagierte und machte sich auf den Weg zur blonden Sekretärin der Wäscherei, Fräulein Müller.
Chef, nix da.
Wann kommt er denn?
Chef, nix da. Nix verstehen, oder was?
Doch, ich verstehe Sie, aber wann kommt er denn zurück?
Morgen kommen. Früh da sein.
Während der Chef Zelda einstellte, gefiel ich Sanders alles überhaupt nicht. Aber ihm blieb nichts anderes übrig. Schließlich war er es, der sein ganzes Gehalt in den Kneipen auf den Kopf haute.
Du müsstest dann nur 3 Nächte die Woche zu Hause bleiben und auf die schlafenden Kinder aufpassen.
Ne bukio sanje. Şimdi gel bunlarla uğraş. Mach doch, was du willst.
Der Job war hart, aber sie mochte ihn. Mit dem ersten Gehalt stand sie mit den Kindern vor der Bankfiliale und weinte leise. Vor Glück. Danach ging sie mit den beiden in die Spielzeugabteilung und schaute ihnen stolz dabei zu, wie sie aufgedreht durch die Gänge sprangen und sich Sachen aussuchten.
Als ich mein 2. Gehalt bekam?
Sevda, ich hab Schulden. Kannst du diesen Monat die Miete übernehmen?
Ohne groß nachzuhaken, überwies sie am nächsten Vormittag das Geld. Nun befanden Ihsan und Zelda sich auf Augenhöhe. Neriman, die eine Freundin hätte werden können, war still und abgewandt. Erst mit der Zeit wurde Zelda klar, was das Problem war.
Neriman hatte Angst, dass ich ihr ihre Arbeit wegnehmen würde.
Aber Zelda kam sich endlich nützlich vor.
Ich rechnete im Kopf aus, wie viel Geld ich diesen Monat zur Seite legen würde. Und dann kam dieser Dezembermorgen.
Plötzlich Blaulicht.
Feuerwehr.
Ein Krankenwagen.
Da war Rauch über den Dächern.
Viel Rauch.
Was zur Hölle?
Menschen in dicken Decken.
Vor dem verkohlten Mietshaus.
Ohne Dach.
Unser Zuhause.
Sie hielt panisch Ausschau nach den Kindern.
Bahar! Bahar! Jem!
Die Kleinen saßen auf einer Trage.
Bahar!
Gott sei Dank. Was ist passiert?
Es ist ein Feuer ausgebrochen, aber keinem Haus ist was passiert.
Ihsan stand unbeholfen auf, kam auf sie zu und küsste Zelda auf die Wange. Noch nie hatte er sie vor anderen geküsst. Nicht einmal vor den Kindern.
Der Amja von unten hat uns rausgebracht.
Was?
Er hat die Tür eingeschlagen, wie Rambo, und hat uns durchs Feuer getragen.
Zelda sagte nichts. Sie sagte nichts, als die Polizei sie vernahm und bereits aus den anderen Verhören wusste, dass die Kinder allein in der Wohnung gewesen waren. Sie sagte nichts, als ich Sansi und die Kinder in den Zug nach Rheinstadt steckte. In der Wohnung ihrer Eltern rief sie nach ein paar Tagen in Ihsans Stammkneipe an und ließ ihn ans Telefon holen.
Komm mich nicht holen. Es ist aus.
Und wovon willst du das bezahlen?
Ich suche mir eine Arbeit.
Dein Vater sieht es nicht gern, wenn du fern von deinem Mann bist.
Ihsan wird bald nicht mehr mein Mann sein. Ist damit das Problem gelöst?
Was hat er dir denn getan? Ernährt er deine Kinder nicht? Behandelt er dich schlecht? Schlägt er dich?
Nein, Anne, er schlägt mich nicht. Er ist nie zu Hause. Wir reden nie. Er hat die Kinder allein gelassen. Die Kinder wären fast...
Nein, Zelda, das stimmt so nicht. Du hast die Kinder allein gelassen. Du bist nächtelang weggeblieben. Bist nicht du ihre Mutter? Hast nicht du die Aufgabe, über sie zu wachen, wenn sie schlafen?
Anne, es tut mir leid, aber du weißt nicht, wovon du redest. Du musstest nie arbeiten. Babas Gehalt hat euch immer gereicht. Du kannst mich nicht rausschmeißen, solange uns Baba hier behält.
Geh und frag deinen Vater. Er sieht es genauso wie ich.
Weißt du was? Das glaube ich nicht. Das sagst du nämlich immer. Ich falle darauf nicht mehr rein.
Zelda erinnerte sich, wie Hüseyin mit ihr zusammen im Zug nach Istanbul saß. Wie sie zusammen gelacht haben. Aber jetzt wandte er seinen Blick ab.
Es ist das Beste, wenn du zu Ihsan zurückgehst, Zelda.
Aber ich will...
Ich habe mit Ihsan telefoniert. als ihr gestern einkaufen wart. Er hat eine neue Wohnung gefunden. Er holt euch morgen ab.
Das war das letzte Gespräch, das du mit deinem Vater hattest. So, seid ihr jetzt für immer auseinandergegangen? Die neue Wohnung in Salzhagen lag nur wenige hundert Meter von dem alten Haus entfernt.
Zum Glück nur deutsche Namen auf dem Klingelschild.
Es war nicht nur die Enttäuschung über Ich sah diesen abwesenden Ehemann, warum Sevda nicht mehr nach Salzhagen zurückkehren wollte.
Die Polizei sagte, es wäre ein Kabelbrand oder irgendwas Technisches.
Sondern auch das Wissen darum, dass es in dieser trostlosen Kleinstadt Menschen gab, die sie und ihre beiden Kinder verbrannt, tot, vernichtet sehen wollten.
Sie wollen uns nicht in diesem Land. Lieber gehe ich freiwillig, bevor sie uns wegjagen.
Ach, Hava. Immer öfter schaute sie unten bei Mariella in der Pizzeria vorbei. Sie mochte es, ihr dabei zuzusehen, wie hingebungsvoll sie ihr Restaurant vorbereitete.
Man kann sagen, was man will. Aber diese Mariella versteht was von ihrem Geschäft. Das muss man ihr lassen.
Ja, findest du? Das ist gut. Ich werde nämlich bei Mariella in der Pizzeria arbeiten. Sie zahlt mir einen guten Stundenlohn. Und es gibt wohl auch anständiges Trinkgeld von den Gästen.
Arbeiten? Als was?
Na, als Bedienung.
Du willst da unten kellnern?
Du weißt genau, dass sie mir in der Wäscherei gekündigt haben, als ich nach dem Brand nicht erschienen bin. Ich brauche Arbeit, Ihsan.
Dann such dir eine andere Arbeit. Meine Frau wird nicht da unten in welche Männer bedienen, während sie Rotwein trinken und dabei weiß Gott was denken.
Das ist aber schade, Ihsan. Denn ich werde dort kellnern. Morgen um 5 fängt meine Schicht an. Das heißt wohl, du musst dir eine andere Frau suchen.
Dann sprang er auf und drehte durch.
Dann hast du gute Schüsse, Männer, ja?
Schmiss alles, was er in die Finger kriegen konnte, an die Wand.
Hure! Du hast wohl den Verstand verloren!
Sevda sagte nichts. Ging ganz langsam ins Kinderzimmer, wo Bahar und Cem auf dem Teppich hockten und sie ängstlich ansahen, nahm sie in den Arm und hörte das Geschrei aus der Küche. Es fühlte sich gut an, Ihsan zu widersprechen. Es fühlte sich besser an als alles andere auf dieser Welt. Und das hier sollte ja erst der Anfang sein.
Mariella, das ist schmeichelhaft von dir, dass du mir das zutraust. Aber ich verstehe nichts von diesem Geschäft.
Oh doch, Sevda. Du verstehst alles. Ich habe es in den letzten 2 Jahren gesehen. Du kannst rechnen, du bist ordentlich, drückst dich nicht vor der Verantwortung und du hast ein freundliches Gesicht, das die Kunden gerne sehen. Und ich will zurück nach Sizilien. Ist genug mit Deutschland hier.
Was verstehst du schon von italienischer Küche, Sevda? Du bist Türkin und willst Pizza verkaufen? Wer geht schon zu einer Türkin Pizza essen, Sevda? Red kein dummes Zeug.
Mariella meint, dass den Deutschen der Unterschied nicht auffällt, solange ich einfach immer nur Prego, Ciao, Grazie sage.
Dann kündigte man Ihsan keine 2 Wochen später in der Fabrik. Fristlos. Und die Sache sah plötzlich anders aus. Mariellas Angebot wirkte nun wie die letzte Rettung aus der Misere.
Wie? Du hast ihn verprügelt?
Er hat es verdient. Soll froh sein, dass er noch lebt.
Was redest du da?
Ich arbeite seit 10 Jahren in der Fabrik. Er seit 3 Monaten. Was fällt ihm ein, mich so zu behandeln?
Wie denn?
Wie ein Sklaven. Wie seinen persönlichen Scheißkanacken. Weißt du, wie er mich nennt? Ali. Ich habe ihm 1000 Mal gesagt, ich heiße nicht Ali. Er hat gesagt, es ist ihm scheißegal, wie ich heiße.
Ihsan, ich muss arbeiten. Was sollen wir sonst essen? Ich bat Ihsan, sich von nun an zumindest etwas um die Kinder und den Haushalt zu kümmern. Aber Ihsan weigerte sich und ging in die Kneipe. Als er in der Nacht zurückkam, hatte ich das Türschloss ausgetauscht und die Klingel abgestellt. Er ließ erstmal 2 Wochen lang nichts von sich hören.
Als Ihsan das nächste Mal im Restaurant auftauchte, war das Erste, was Sevda an ihm bemerkte, sein Gestank. Nach Urin mit einer riesigen Fahne. Zum Glück war es noch früh und die Gäste waren noch nicht da. Sie buxierte ihn nach oben, legte ihn ins Schlafzimmer. Da schlief er 2 Tage durch. verschwand dann, ohne ein Wort zu sagen, nahm den Umschlag mit Scheinen mit, den Sevda ihm aufs Nachtkästchen gelegt hat. Seitdem hat er sich nicht mehr gemeldet.
Nachts bekam ich kein Auge zu, weil ich mich immerzu fragte, wo Ihsan jetzt wohl steckte. Am nächsten Morgen wusste ich... Nein, ich musste Ihsan nicht zurücknehmen. Ich war nicht verantwortlich für ihn. Aber am Ende des Tages lag ich wieder im Bett und die Gedanken gingen von vorne los.
Sevda hält sich den Mund zu, damit der verzweifelte Schrei, der sich aus ihrer Lunge lösen will, keinen Weg nach draußen findet.
So wie jetzt. Wie konnte ich bloß derart stur sein, dass ich es in 5 Jahren nicht geschafft habe, einfach ein einziges Mal Baba anzurufen und ihm zu sagen, dass ich ihm verzeihe? Und mache ich dasselbe jetzt wieder mit Ihsan?
Als Hawa Sevda das erste Mal anrief, hatte Sevda sich gerade erst von Ihsan getrennt und Hawa sich von ihrem Schläger von Ehemann. Sevda war überrascht, dass Hawa anscheinend schon seit Jahren wieder in Deutschland lebte. In dem Land, in das sie niemals zurückgewollt hatte. In dem Land, in dem man sie nicht hatte haben wollen. Aber über die Türkei erzählte Hawa nun das Gleiche. In Deutschland war sie die dreckige Scheißtürkin gewesen. In der Türkei wurde sie zur dreckigen, ungläubigen Araberin. Also floh Hawa gemeinsam mit ihrem Mann zurück nach Deutschland. In Deutschland, dachte sie, würde er sie nicht mehr schlagen. Nach 2 Tagen auf dem Bau schmiss er seinen Job und brach Hawa das Schlüsselbein.
Sevdacim, ich hab's nicht früher geschafft. Es tut mir leid. Kann ich irgendwas für dich tun? Sag es mir bitte.
Es sind noch 5 Stunden bis zum 2. Flug.
Zieh bei uns ein.
Was?
Warum nicht? Wir haben Platz. Du wärst nicht allein. Du könntest mir ein bisschen unter die Arme greifen mit den Kindern. Sie lieben dich.
Und Hawa lächelt nur.
Natürlich könnte ich das. Aber was soll das werden? Was sollen die Leute denken?
Das Letzte, was ich jetzt will, ist meiner Mutter zu begegnen.
Ich weiß, Sevda. Ich weiß.
Jins. Hörspiel in 6 Kapiteln nach dem gleichnamigen Roman von Fatma Aydemir. Basierend auf einer Theaterfassung von Selen Kara. Kapitel 4. Sevda. Mit Aysima Ergün als Sevda. Şir Eloğlu als Jin. Lilay Husser als Emine, Vedat Erincin als Hüseyin und Soma Püzal als Pere, sowie Meryem Abbas, Bettina Stucki, Hüseyin Ekici, Astrid Meyerfeld, Julia Gräfner und Seymen Bark. Komposition Schneider TM. Technische Realisation Christian Alpen, Sebastian Ohm und Dominik Wegmann. Regieassistenz Leo Schenkel. Hörspieleinrichtung und Regie Florian Fischer. Dramaturgie Michael Becker. Produktion NDR 2024.
Bevor es weitergeht, haben wir eine Podcast-Empfehlung für euch.
Und deswegen ist man sich hier vor Ort auch einig. Saya M., Tochter von Migranten, hat sich radikalisiert.
Lange genug tolerant. Menschen wie Saya M. gefährden mit ihrer Religion unser Land. Wie viele
Stellt sich also die Frage, wie ernst ist die Gefahr, die von linksradikalen Feministinnen wie Saya M. ausgeht? Unser Experte läuft zu Gericht darüber, dass in dem abgebrannten Gebäude ein Anhänger einer patriotisch orientierten Gruppe wohnte, konnten bislang nicht bestätigt werden. Verweisen wir doch auf ein mögliches Tatmotiv der Saya M.
3 Kameradinnen von Sheida Basyar.
In der App der ARD Audiothek verfügbar.